Hallo, ich bin Matthias und willkommen zu einer neuen Folge des Lohncasts. Das ist der Podcast, in dem ich mit Betroffenen und Angehörigen und anderen interessanten Gästen über die seltene Augenerkrankung Lohn spreche. Heute begrüßen wir Professor Dr. Julia Quittmann. Sie hat einen Lehrstuhl für angewandte Entwicklungspsychologie inne. Ein Kernthema ihrer täglichen Arbeit ist die Lebensqualitätsforschung, unter anderem bei seltenen Erkrankungen mit krankheitsübergreifenden und symptomspezifischen Herausforderungen. Umso schöner und passender ist es, dass ich heute am 29. Februar, also am Tag der seltenen Erkrankung, Frau Quittmann begrüßen darf. Herzlich willkommen und schön, dass Sie uns heute als Expertin zur Seite stehen.
Vielen Dank. Ich freue mich, hier sein zu dürfen.
Sehr schön. Jetzt habe ich schon in meinem Intro erwähnt, Sie befassen sich ganz viel mit Lebensqualität. Da kommt mir doch gleich die Frage, weil ich denke, Sie haben auch einen ganz spannenden Lebenslauf. Wie kam denn das Thema Lebensqualitätsforschung zu Ihnen?
Das hat eigentlich einen traurigen Anlass gehabt. Ich habe früher in der Kinder- und Jugendpsychiatrie hier in Hamburg im Universitätsklinikum gearbeitet und mein Doktorvater ist verstorben. Bei dem habe ich eigentlich über die frühe Eltern-Kind-Bindung bei postpartal erkrankten Eltern, psychisch erkrankten Eltern geforscht und gearbeitet. Und als er dann verstarb, habe ich mich nach einer neuen Betreuerin umgeschaut und bin bei Professor Monika Bullinger gelandet, die in Anführungsstrichen Päpstin der Lebensqualitätsforschung. Und ich fand das ganz attraktiv, weil früher habe ich, wie gesagt, so ein bisschen die psychosoziale Situation von Müttern mit ihren Babys mir angeschaut, bei Müttern, die eben psychisch eingeschränkt waren, vielleicht weniger feinfühlig, einfühlsam auf ihr Baby eingehen könnten. Ich habe also Säuglingsforschung bzw. Bindungsforschung gemacht, aber mich auch so mit dem sozioemotionalen Wohlbefinden auseinandergesetzt. Und die Lebensqualität ist tatsächlich ein multidimensionales Konstrukt, das quasi so das subjektive Wohlbefinden und auch so ein bisschen die Zufriedenheit einer Person in ganz verschiedenen Lebensbereichen beschreibt. Das heißt, das umfasst zum Beispiel physische, aber auch psychische und vor allem eben auch diese sozioemotionalen Aspekte des Lebens. Und seit 2009 bin ich also am Institut für Medizinische Psychologie und arbeite bzw. leite mittlerweile diese Lebensqualitäts-AG oder Forschungs-AG. Und die Erforschung der Lebensqualität, insbesondere bei PatientInnen und deren Angehörigen mit seltenen und chronischen Erkrankungen, da ist es, glaube ich, einfach ganz wichtig, auf die subjektive Perspektive einzugehen, um eben tatsächlich auch die besonderen Bedürfnisse von den betroffenen PatientInnen und ihren Angehörigen besser verstehen zu können. Und dafür mache ich eben also diese Lebensqualitätsforschung. Ich entwickle zum Beispiel Patient-Reported Outcomes auf Deutsch, patientenberichtete Endpunkte, ganz insbesondere die Lebensqualität, sind also ganz wichtige Konstrukte, die man zum Beispiel in der Forschung, aber auch eben in der Gesundheitsversorgung einsetzt, also Fragebögen zum Beispiel, die man einsetzt, um mehr über das subjektive Wohlbefinden aus Patienten oder Angehörigen Sicht herauszufinden. Das heißt, ich habe schon ganz viel jetzt geredet, Entschuldigung, diese Erforschung.
Nein, das ist ganz toll.
Die Erforschung der Lebensqualität ermöglicht es also im Prinzip, die Erkrankung aus Sicht der betroffenen PatientInnen und auch ihrer Angehörigen besser zu verstehen, ihre individuellen Bedürfnisse oder auch Herausforderungen besser zu verstehen. Und die Lebensqualitätsforschung oder die Berücksichtigung der Lebensqualität, dadurch bekommen wir quasi so ein umfassendes Bild aus Sicht der Betroffenen und ihrer Angehörigen. Wir können besser, wie schon gesagt, auf die individuellen Bedürfnisse eingehen. Wir können die Herausforderung besser verstehen. Wir haben auch vielleicht so ein bisschen mehr eine Idee, wie sich also die Erkrankung auf das tägliche Leben, auf die Emotionen, auf das soziale Umfeld zum Beispiel der Betroffenen auswirkt. Und wenn wir jetzt die Lebensqualität messen, dann hilft das zum Beispiel eben auch zu beurteilen, wie effektiv zum Beispiel eine Behandlung ist. Man kann das zum Beispiel, wenn so ein neues Treatment, wenn eine neue Medikation rauskommt, dann kann man gucken, dass man die Lebensqualität vorher, nachher misst, im Verlauf misst. Und natürlich ist die Lebensqualität zum Beispiel auch so ein ganz wichtiges Zielparameter, um zum Beispiel eben diesen Erfolg von Behandlung zu bewerten oder sicherzustellen, dass es nicht nur so eine somatische Verbesserung eintritt, sondern dass wirklich das allgemeine Wohlbefinden aus Patienten- und Angehörigen-Sicht auch berücksichtigt wird. Also, long story short, die Erforschung der Lebensqualität bei solchen seltenen, bei chronischen Erkrankungen ist meines Erachtens von großer Bedeutung, daher mache ich es schon lange und intensiv, weil sie eben Einblicke so in die individuellen Erfahrungen, in die individuellen Bedürfnisse von Betroffenen und Angehörigen ermöglicht.
Ja, super spannend. Und ich habe nicht übertrieben, als ich meinte, ich habe eine Expertin heute an meiner Seite und deswegen wollten wir sie ja auch in diesem Podcast gerne begrüßen. Und Lebensqualität, dieses Wort, das ist ja kein Wort, was neu ist. Das müsste uns ja allen bekannt sein. Aber Sie haben es gerade schon erwähnt bezüglich der subjektiven Wahrnehmung und Bedeutung, dass es natürlich gerade für PatientInnen mit chronischen, Klammer auf, seltenen, Klammer zu Erkrankung nochmal eine ganz andere Bedeutung hat. Und da würde ich gerne mal mit Ihnen auch gerne einsteigen. Wir haben auch zur Vorbereitung für dieses Gespräch ja auch schon ein paar Mal gesprochen und Sie haben auch in einem unserer Vorgespräche mal erwähnt, dass die Herausforderungen für Betroffene von seltenen Erkrankungen oft erst sehr viel später, also ne, das kann sein, dass es erst sehr viel später nach der Diagnosestellung dass die beginnen können. Könnten Sie uns mehr darüber erzählen, warum dieser Zeitpunkt so aus Ihrer Erfahrung, aus Ihrer Sicht so entscheidend ist?
Ich hole jetzt wieder ein bisschen aus, okay?
Deswegen sind Sie heute da, das dürfen Sie sehr gerne.
Dankeschön. Also ich glaube, wenn man sich das anguckt, dann kann man sehen, dass viele Betroffene erstmal eine lange Odyssee durchs Gesundheitssystem hinter sich haben, bis sie überhaupt, wenn sie überhaupt eine Diagnose bekommen. Mhm. Was die seltenen Erkrankungen angeht. Ne? Und diese Diagnose einer seltenen Erkrankung, wenn sie denn dann vielleicht irgendwann endlich gestellt wird, die markiert natürlich einen ganz kritischen Zeitpunkt im Leben der Betroffenen als auch im Leben der Angehörigen. Und häufig geht das mit ganz großen Ängsten und auch einer ganz großen Ungewissheit einher. Wenn diese Diagnose vielleicht manchmal weiß man lange vorher, da stimmt was nicht. Manchmal wissen wir schon etwas über die Erkrankung und dann wird sie pränatal vielleicht auch gestellt und dann wissen die Eltern vielleicht gegebenenfalls, ich bekomme ein Kind und das entspricht nicht der Norm. Das Kind hat besondere Bedürfnisse. Was werden die sein? Was bedeutet das eigentlich alles? Das heißt, die Zeit der Diagnosestellung kann für die betroffenen PatientInnen und ihre Angehörigen also wirklich ne, so eine große, kann eine Krise bedeuten, kann eine große Ungewissheit bedeuten, kann ganz viele Ängste mit sich bringen. Manchmal gibt es eine unklare Prognose, manchmal gibt es noch nicht unbedingt ein Treatment, manchmal gibt es auch schon eine Behandlungsmöglichkeit, dann muss man abwägen, ist das eigentlich das Richtige. Also gerade bei seltenen Erkrankungen ist das ganz schwierig. Ich habe mit Betroffenen als auch Angehörigen gesprochen, die wirklich gesagt haben, dass diese Diagnosestellung war eine richtig traumatische Erfahrung. Die konnten sich auch nach vielen, vielen Jahren, manchmal nach mehreren Jahrzehnten noch genau daran erinnern, wer hat ihnen wann, wie, welche Diagnose mitgeteilt. Mhm. Das heißt, die haben ja auch häufig erzählt, dass die so richtig in so ein schwarzes Loch, ich beschreibe das jetzt mal als Zitat, gefallen sind. Und natürlich ist dann eine psychosoziale Unterstützung ganz wichtig. Und das ist auch ganz kritisch, dass die dann eben, dass die dann den Betroffenen als auch den Familien zur Seite gestellt wird. Und ich finde es auch ganz wichtig, dass nicht nur die Betroffenen, sondern auch ihre Angehörigen die Möglichkeit bekommen. Das heißt, dass da also so eine ganzheitliche Versorgung, psychosoziale, sowohl die medizinische Versorgung für den Betroffenen, die Betroffene, aber eigentlich auch so ein psychosoziales Angebot für die ganze Familie gestellt wird. Das heißt, natürlich ist der Zeitpunkt der Diagnose erstmal kritisch und von großer Bedeutung, weil es eben also eine emotional aufwühlende Diagnose häufig ist, mit vielen Herausforderungen einhergeht. Und dann eben auch das Angebot, hier gibt es neben der medizinischen Versorgung, wenn es die denn dann gibt, auch ein psychosoziales Angebot, finde ich ganz wichtig. Aber, und jetzt kommen wir wieder über Umwege zum Kern Ihrer Frage. Ich glaube, in dem Moment, wo man so eine Diagnose bekommt, ist es manchmal, gerade wenn man vielleicht auch viele Jahre darauf gewartet hat, erstmal etwas, was eine gewisse Erleichterung auch darstellen kann, neben dieser Krise, wie ich es gerade dargestellt habe. Andererseits glaube ich, gibt es dann auch erstmal so eine Fokussierung auf die medizinischen Ursachen oder Behandlungsmöglichkeiten, dass ich erstmal also schaue, dass ich mich darauf konzentriere, was bedeutet die Diagnose und welche Behandlung brauche ich. Und dann kann man sich, glaube ich, vielleicht in dem Moment nicht immer auch dann darum kümmern, Mensch, was bedeutet das eigentlich langfristig für mich, für mein Kind, für meine Familie, für mich als Eltern? Also da sind eben auch unterschiedlich, muss man sich eben auch das immer anschauen, wie man da unterschiedlich betroffen ist. Ist es erstmal eine Erleichterung und ich kann lostoben und weiß, was ich jetzt tun kann? Ist es als das schwarze Loch, was ich vorhin beschrieben habe? Ist es vielleicht einfach der Knoten, der geplatzt ist und jetzt weiß ich, was ich tun kann? Also es ist so eine Phase der Ungewissheit und dann muss man vielleicht so ein bisschen schauen, welche Prioritäten habe ich. Erstmal ist es vielleicht der Schock und dann muss man sich darauf fokussieren, Informationen über die Erkrankung zu bekommen, Behandlungsmöglichkeiten für sich irgendwie auszuloten und dann zu schauen, wie ist das Ganze überhaupt prognostisch. Und die Bewältigung dieser medizinischen Aspekte hat natürlich erstmal in dieser Phase Vorrang. Das heißt, vielleicht kann man da so psychosoziale Angebote noch gar nicht groß in Anspruch nehmen. Und vielleicht befindet man sich aber auch in so einer Krise, wie vorhin beschrieben, dann muss ich erstmal gucken, was mache ich eigentlich, was bedeutet das eigentlich, wie geht es überhaupt weiter, geht es weiter? Im Falle von betroffenen Kindern müssen sich die Eltern überlegen, wieso mein Kind, was habe ich falsch gemacht? Häufig ist das Ganze mit viel Schuld und Scham auch betroffen. Und dann gibt es Informationsdefizite. Also auf beiden Seiten, nicht nur die Betroffenen, auch die Eltern haben häufig gar keine Ahnung, was ist das eigentlich? Was habe ich denn? Was hat mein Kind? Manchmal sind es auch die Gesundheitsfachleute, die irgendwie sagen, habe ich auch noch nie von gehört, weiß ich auch nicht so genau. Das heißt, da gibt es Informationsdefizite, da tobt man los und fragt Dr. Google oder da tobt man los und schaut, welche Experten gibt es eigentlich. Dann muss man sich durch diese komplexen Versorgungsstrukturen irgendwie durcharbeiten. Dann muss man schauen, gibt es in meiner Nähe irgendwelche Experten, gibt es in meiner Nähe Zentren für seltene Erkrankungen, wo gibt es überhaupt die Möglichkeit der medizinischen Versorgung? Und ich glaube, so fällt das Psychosoziale zunächst in den Hintergrund. Und insgesamt häufig zeigt sich einfach, dass so eine anfängliche Fokussierung auf die medizinischen Aspekte einfach völlig normal ist. Und die Notwendigkeit, so eine psychosoziale Unterstützung anzubieten, ich glaube, die muss fortwährend stattfinden. Die muss am Anfang, wenn die Diagnose gestellt wird oder wenn es noch eine unklare Diagnose ist, dann muss auch das wahrgenommen werden, was bedeutet das eigentlich, mir geht schlecht und ich weiß nicht, was es ist, wie gehe ich damit um, dann ist hier ein psychosoziales Angebot wichtig. Wenn ich erfahre, ich habe eine bestimmte Erkrankung, mein Kind hat eine bestimmte Erkrankung, mein Partner hat eine bestimmte Erkrankung, dann muss ich das erstmal begreifen, dann muss ich versuchen, das zu akzeptieren und zu verarbeiten. Und dann auch da ist wieder ein psychosoziales Angebot wichtig. Manchmal dauert es und man fuchst sich ein und man guckt, welche Behandlung ist eigentlich für mich die richtige, welche gibt es, was kann ich machen. Ich habe jetzt vielleicht irgendwie den klinischen Weg für mich gefunden und dann ist es auch nochmal wichtig zu schauen, okay, das mache ich alles und mir geht es trotzdem nicht so gut. Und dann ist wieder das Angebot oder ein psychosoziales Angebot ganz wichtig, um einfach vielleicht bei der Bewältigung, wenn das überhaupt möglich ist, der Verarbeitung, der Akzeptanz so einer Diagnose zu unterstützen. Manchmal, bei Erwachsenen haben wir festgestellt, haben die Betroffenen selbst die Möglichkeiten, die laufen zu den ExpertInnen und die bekommen eben ein klinisches Angebot. Aber Partner, Partnerin oder Eltern, Mutter, Vater, die müssen damit klarkommen, dass ihr Kind, ihr Partner, wer auch immer betroffen ist, Schwester, Mutter, sonst wer betroffen ist. Und die bekommen ja kein medizinisches Angebot. Und auch hier ist es eben wichtig, dass auch die lernen, damit umzugehen. Und dementsprechend bin ich sehr für ein fortwährendes Angebot psychosozialer Hilfe, nicht nur bei seltenen chronischen, sondern allgemein bei bestimmten Diagnosen.
Und das, was Sie gerade gesagt haben, haben übrigens auch ganz viele Betroffene von seltenen Erkrankungen mir auch schon bestätigt, dass es natürlich auch dazu kommt, erst recht, wenn wir über seltene Erkrankungen sprechen, dass auch die ExpertInnen in den im Gesundheitswesen nicht alle kennen und vielleicht auch nicht alle kennen können. Und da ist es auch nochmal ganz spannend, das zu beobachten. Und ja, ich gebe Ihnen recht, weil man denkt vielleicht erstmal nur in Zeitpunkten. So, Person X bekommt eine Diagnose, dann gibt es vielleicht auch noch unterstützende Angebote dazu. Aber ich glaube, so wie Sie sagen, das ist super nachvollziehbar, dass es ja eine ganze Phase ist und das Angebot währenddessen auch immer wieder angeboten werden muss, sollte, ne? Um natürlich die unterschiedlichen Herausforderungen dann erst noch mal zu verarbeiten. Klar, weil man steht erst mal vor 5 Fragezeichen vielleicht, ne? Ja.
Ich hab das immer wieder. Ich glaube, es ist einfach ganz wichtig. Manchmal reicht es ja auch aus, dass man weiß, wenn es mir nicht gut geht, kann ich da und dahin gehen. Kann ich mit denen und denen sprechen? Gibt es das und das Netzwerk? Das heißt, man braucht auch gar nicht fortwährend und immer etwas. Aber manchmal ist es um den Zeitpunkt der Diagnosestellung. Dann kommt vielleicht entwicklungspsychologisch die nächste Phase und das Kind soll in den Kindergarten. Kann ich überhaupt jemand anderes mein Kind anvertrauen? Es hat doch die und die Bedürfnisse. Wird da überhaupt jemand anderes mit klarkommen? Dann kommt es vielleicht in die Schule. Und wie gehen die Peers damit um, dass das Kind vielleicht besondere Bedürfnisse hat? Dann kommt vielleicht irgendwann die Pubertät, die ohnehin eine herausfordernde Phase ist. Dann kommt vielleicht irgendwann der Schulabschluss und ich muss mein Kind gehen lassen und ich muss so ein bisschen diese Transitionsphase begleiten. Bis jetzt habe ich geguckt, dass mein Kind bestimmte Medikamente nimmt, eine bestimmte Ernährung irgendwie zu sich nimmt und so weiter. Und dann muss ich irgendwann gehen lassen. Dann ist auch das Gesundheitspersonal wieder ein anderes. Ne, wie läuft das? Also hier muss man immer wieder bestimmte Phasen anschauen. Dann zum Beispiel auch selbst, die jungen Erwachsenen sind auf einmal selbst für sich zuständig. Klappt das? Sind woanders hingezogen? Vielleicht haben sie sich unter der strengen Obhut ihrer Eltern an bestimmte Sachen gehalten und irgendwann sind sie alleine damit. Also ich glaube, fortwährend so ein Angebot zu bekommen, ist wichtig.
Das ist absolut wichtig. Das kann man auch meiner Meinung nach nicht genug unterstreichen. Und ja, in diesem Podcast haben wir auch schon in den Gesprächen mit Betroffenen ganz viel erzählt, dass sie sich ja nicht komplett oder sofort in die Thematik gestürzt haben. Einige wollten sich das so ein bisschen, natürlich auch aufgrund von Überforderung, ne, das Einteilen sich über diese Erkrankung und die Herausforderung zu belesen und sich zu informieren. Und, ne, und auch möchte es nochmal unterstreichen, was Sie gesagt haben, wenn sich ein Betroffener oder eine Betroffene darüber informiert, heißt es ja nicht, dass das Umfeld auch gleichzeitig informiert ist. Und das ist ja auch ein starker Prozess. Das heißt, wenn wir uns mal vielleicht jetzt mal exemplarisch den Zeitpunkt anschauen oder die Phase anschauen von so der Diagnose, von dem schwarzen Loch, wie Sie gerade beschrieben haben oder gesprochen haben, bis hin zum Alltag, also Jahre gleich X, da können ja unterschiedliche Spannen auch dazwischen liegen. Wie wird sich da die Lebensqualität verändern? Oder welche Frage ich mir auch gerade stelle, wenn man Lebensqualitätsforschung betreibt, ist das defizitorientiert, dass man schaut, was läuft nicht, um das zu beschreiben, oder welche positiven Dinge misst man? Weil ich aus meinen Laienerfahrungen merke, wenn es um Lebensqualität ist, dann liest man immer, ach so, die ist schlecht, weil das nicht geht und das nicht geht und das nicht vorhanden ist. Aber was ist dann vorhanden?
Ja, gute Frage. Es sind, glaube ich, so ein bisschen zwei Fragen, die Sie stellen. Also ich glaube, es ist immer wichtig, dass man sich sowohl natürlich mit den Defiziten oder den Schwierigkeiten oder Herausforderungen, Challenges auseinandersetzt, aber dass man natürlich das Ganze auch auf der Grundlage der Ressourcen anschaut. Ne, dass man sich also quasi entwicklungspsychologisch würde man sich immer die Risiko- und die Schutzfaktoren angucken. Risiko- und Schutzfaktoren, und das Schwierige ist, bei Risikofaktoren, meistens kommen sie nicht allein. Das heißt, wenn ein Risikofaktor vorliegt, wenn jetzt zum Beispiel hier in unserem Fall, wenn das also zum Beispiel eine seltene chronische Erkrankung ist, die eben festgestellt wird, dann muss man schauen, in dem Moment, wo die festgestellt wird, haben vielleicht die Betroffenen schon, was weiß ich, wie wir es gerade gesagt haben, eine lange Odyssee durchs Gesundheitssystem hinter sich, haben immer wieder erfahren, dass ihnen nicht geholfen werden kann, dass auch die verschiedenen Ärzte, die sie angesprochen haben, keine Antwort wussten, keine Diagnose oder auch keine, selbst wenn es eine Diagnose gibt, dann vielleicht auch nicht wissen, wie man sie gut behandeln kann. Und dann, ne, um das jetzt einfach mal zu verdeutlichen, dann ist es nicht nur die Diagnose, dann ist es auch ein gewisses Misstrauen vielleicht irgendwann mit der Zeit. Dann sind es häufig so Stigmatisierungserfahrungen, die Erfahrung, dass einem nicht geglaubt wird, die Erfahrung, dass man völlig alleine damit steht. Also ich will einfach sagen, es kommen viele verschiedene Risikofaktoren manchmal zusammen und dann sind die Schutzfaktoren umso wichtiger. Da muss man schauen, gibt es hoffentlich Familie, gibt es Freunde, mit denen man über die Erkrankung zum Beispiel sprechen kann? Gibt es vielleicht eine gute Selbsthilfe, wo man sich mit anderen austauschen kann? Was haben die für einen Leidensweg hinter sich? Wie sind die damit umgegangen? Gibt es den behandelnden Arzt, der sich Zeit nimmt und nicht nur auf die klinischen Aspekte eingeht, sondern auch so ein bisschen schaut, Mensch, was macht das eigentlich irgendwie mit einem? Also will sagen, man muss immer schauen, welche Risikofaktoren, welche Schutzfaktoren liegen vor und dann kann man sehr wohl sehen. Ich habe da verschiedene Studien durchgeführt, wo man dann zum Beispiel auch geguckt hat, natürlich gibt es da Krankheits- oder auch behandlungsspezifische Schwierigkeiten und trotzdem können Betroffene mit einer seltenen chronischen Erkrankung eine gute Lebensqualität haben. Es gibt ja auch immer wieder den Fall, dass wir klinisch völlig gesund sind und unsere Lebensqualität trotzdem im Keller ist, weil, was weiß ich, was uns gerade für eine Laus über die Leber gelaufen ist, weil wir haben Schwierigkeiten mit dem Partner, wir haben, was weiß ich was, Ängste im Job, Ängste um die Zukunft, Ängste um unsere Existenz, was weiß ich was. Ich glaube, Corona-Zeiten haben uns da viele Ängste geschürt, viele Ängste aufgewühlt und wir haben eben auch gesehen, auch Menschen, die kein Corona hatten, hatten große Sorgen. Also, was ich sagen möchte, ist, man kann eine gute Lebensqualität haben, wenn man krank ist. Man kann eine schlechte Lebensqualität haben, wenn man gesund ist. Es kommt so ein bisschen darauf an, was spielt eine wichtige Rolle und dementsprechend ist das eben auch wichtig, hier nochmal genauer hinzuschauen, welche Risiko- und Schutzfaktoren liegen vor, welche Herausforderungen oder welche Ressourcen habe ich, welchen Herausforderungen zu entgegenzutreten. Ich habe mit Kindern mit psychischen Erkrankungen gesprochen und die haben gesagt, ich habe das und das, na und? Du bist blond. Und habe ich gesagt, ja, stimmt. Und ich habe mit anderen Kindern gesprochen, die haben, die saßen über die Zeit unseres Treffens und viel länger noch da und haben mir also erzählt, welches Leid auf ihren Schultern lastet. Und das, was ich immer wieder auch beobachtet habe, gerade bei Kindern und Jugendlichen, ist dass es ganz wichtig ist, wie gehen denn die Eltern damit um? Wenn die Eltern sagen, du bist klasse, so wie du bist, na klar hast du die Erkrankung, aber wir kriegen das hin. Wenn die Eltern also gelernt haben, mit der Diagnose umzugehen, dann schaffen das häufig auch die Kinder. Also das heißt, hier ist zum Beispiel die Lebensqualität nicht nur der betroffenen Kinder, Jugendlichen oder auch später Erwachsenen wichtig, sondern auch eben, wie geht das Umfeld damit um?
Großes spannendes Thema, ja. Und auch aus den unterschiedlichen Gesprächen mit Lohnbetroffenen, die ich auch hinter und vor dem Mikrofon geführt habe, kam auch heraus oder haben einige gemeint, dass sie sich zeitweise von TherapeutInnen nicht so ganz verstanden gefühlt haben, weil sie nicht so in der Materie waren. Also wie das Thema von vorhin, die sich nicht ausreichend mit Lohn auskennen, ausreichend hier in Anführungsstrichen. Wie stehen Sie zu diesem Thema? Wie bewerten Sie diesen Standpunkt aus Ihrer Sicht? Ist es notwendig, dass alle TherapeutInnen jetzt auch wirklich immer ganz genau Bescheid wissen über die Erkrankung des Gegenübers?
Das ist, glaube ich, gerade im Falle von seltenen Erkrankungen gar nicht immer möglich. Also die meisten müssen vielleicht erstmal schauen, was bedeutet das eigentlich. Und ich kann da auch mich als Beispiel nehmen. Ne? Ich arbeite im Bereich oder ich mache Lebensqualitätsforschung von seltenen chronischen Erkrankungen. Ich werde immer wieder gefragt, ob ich vielleicht eine neue Studie in dem und dem Bereich machen kann. Ich erkenne die Krankungen dann vorher auch nicht. Was mache ich? Ich lese mich ein, ich schaue an, was gibt es für Literatur und dann spreche ich mit Betroffenen und lerne ganz viel. Und dann spreche ich mit Angehörigen und lerne noch viel mehr. Nicht jeder Therapeut kann jede Erkrankung kennen. Nicht jeder Therapeut hat jedes Problem, was ihm sein Gegenüber erzählt, selbst mitgemacht. Das ist es gar nicht unbedingt. Ich glaube, es ist ein anderes Problem, was natürlich immer wieder im Vordergrund steht. Das heißt, die Tatsache, dass zum Beispiel einige Betroffene zum Beispiel sich beim Psychotherapeuten, sich nicht verstanden fühlen, weil die zum Beispiel zu wenig Kenntnisse über die seltene Erkrankung haben. Das ist natürlich ein bedeutsamer Standpunkt, der zählt aber nicht nur für die Psychotherapeuten. Ich glaube, das ist vielleicht ein Problem, was dann auch im Alltag immer wieder existiert, dass ganz viele sagen, ey, was ist das eigentlich? oder stell dich nicht so an oder was für ein Quatsch habe ich noch nie von gehört. Ne? Das heißt, mangelnde Fachkenntnisse, na klar, wird es bei den ganzen Erkrankungen, schauen Sie mal, welcher Therapeut, welcher Psychotherapeut kennt schon die, ne, es gibt ja medizinische als auch psychologische Psychotherapeuten, die medizinischen haben natürlich nochmal ein anderes Fachwissen, aber auch die werden nicht von allen seltenen Erkrankungen jemals gehört haben. Selbst bei häufig geläufigen somatischen Erkrankungen wissen wir nicht viel darüber. Das heißt, mangelnde Fachkenntnisse sind vielleicht immer wieder etwas, was man dem einerseits dem Psychotherapeuten vorwerfen kann, was aber vielleicht ein allgegenwärtiges Problem von vielen PatientInnen mit seltenen Erkrankungen sind. Das, was, glaube ich, wichtig ist, ist, dass man sich beim Psychotherapeuten verstanden fühlt, dass man das Gefühl hat, derjenige kann sich in einen hineinfühlen, kann auf die spezifischen Herausforderungen, die spezifischen Bedürfnisse angemessen eingehen. Wenn ich das Gefühl habe, da gibt es eine Diskrepanz zwischen den Erwartungen, meinen eigenen Erwartungen als Patient und der tatsächlichen Unterstützung, die ich bekomme, na klar, kommt es dann zu einer großen Unzufriedenheit. Sowas kann aber zum Beispiel auch besprochen werden. Also sowas ist ja auch zum Beispiel Teil der Therapie, was dann besprochen werden kann. Ich glaube, ich gehe nochmal zurück. Ich glaube, PatientInnen mit chronischen Erkrankungen haben immer wieder oder sind immer wieder Opfer in Anführungsstrichen von Stigmatisierung und Ausgrenzung. Und ich glaube, hier muss noch viel Aufklärung geschehen, denn diese Unkenntnis von seltenen Erkrankungen kann eben zu dieser Stigmatisierung und Ausgrenzung führen. Und das wiederum, solche Erfahrungen können dann neben der somatischen Erkrankung, die ich habe, zu psychischen Belastungen der Betroffenen weiterführen. Das heißt, was man sich doch eigentlich wünscht, ist eine besondere Sensibilität und die wünscht man sich natürlich vor allem von seinen Behandlern oder gerade von dem Psychotherapeuten. Die braucht man, dass die ein gewisses Einfühlungsvermögen mitbringen, dass sie eine gewisse Einfühlsamkeit, eine gewisse Sensibilität mitbringen, damit man sich vollständig akzeptiert und verstanden fühlt. Und das ist manchmal ganz schön schwierig und ich glaube, hier ist es gerade, insbesondere bei so chronischen, seltenen Erkrankungen, ganz wichtig, dass es so eine ganzheitliche Betreuung gibt. Denn auf die verschiedenen Herausforderungen einer seltenen Erkrankung, haben wir vorhin schon gesagt, sind auch manchmal ganz viele Fachleute gar nicht vorbereitet. Da fehlt immer wieder Zeit und Geld. Und ich glaube, hier ist es ganz, ganz wichtig, dass man erstmal ein gewisses Verständnis für die Erkrankung mitbringt, dass man über so eine möglichst ganzheitliche Betreuung Bescheid weiß, dass man versucht, diese sicherzustellen. Und ich glaube, hier ist es auch immer wieder wichtig, dass wir was wir am Anfang angesprochen haben, weshalb ich ja, wie gesagt, die Lebensqualität auch als Konstrukt so wichtig finde, ist, dass man wirklich schaut, dass man sowohl auf die psychischen als auch die physischen Belange eingehen muss. Das kann aber nicht einer alleine. Da muss es ein Netzwerk für geben. Ne? Auf die klinischen Belange geht dann hoffentlich der Facharzt drauf ein. Auf die psychosozialen Belange geht dann vielleicht jemand anderes drauf ein. Zusätzlich gibt es hoffentlich vielleicht auch noch, weiß ich nicht, die Selbsthilfe, die einfach irgendwie, wo man das Gefühl hat, ich bin nicht alleine damit, ich kann mich mit anderen austauschen. Also insgesamt ist es, glaube ich, wichtig oder schwierig ist dieses mangelnde Wissen über seltene Erkrankungen, egal wo man hinkommt, ganz, ganz schwierig. Und dann wünscht man sich wahrscheinlich insbesondere von seinem Therapeuten einen sensiblen, verständnisvollen Umgang. Hier ist, glaube ich, einfach gesellschaftlich auch noch ganz viel Aufklärung zu leisten, damit sich die Betroffenen einfach besser verstanden und unterstützt fühlen.
Deswegen gibt es ja auch den Tag der seltenen Erkrankung und in diesem Jahr nochmal ganz besonders, weil es mal wieder den 29. gibt. Ne? Das ist ja der besondere Tag, unser Tag und im Schaltjahr.
Genau, und da wird dann zum Glück hoffentlich wieder ein bisschen sensibilisiert, ein bisschen aufgeklärt. Ja. Und die Psychotherapeuten selbst, ich will noch mal ganz kurz zum Anfang unserer Frage, ist mir gerade eingefallen, wir hatten ja eigentlich, war es eine andere Frage. Also ich glaube, ein guter Psychotherapeut muss nicht jede Erkrankung, jedes Problem selbst durchlebt haben, um eben Hilfe zur Selbsthilfe zu leisten. Okay. Ich glaube, es ist entscheidend, dass Therapeuten natürlich vielleicht irgendwann sich auch ein gewisses Fachwissen aneignen, aber ich glaube, der empathische Aspekt ist wichtig. Und dann muss man ja eben auch schauen, dass man für sich das Netzwerk schafft und den empathischen Therapeuten findet, den guten Facharzt findet und das gute Netzwerk findet, was man braucht.
Ja, also ich höre raus, es ist natürlich auch wichtig, ja, welche Erwartungshaltung hat man auch, ne? Also was kann ich überhaupt erwarten und wie sind auch die sozialen Skills, also auf beiden Seiten. Wir haben über Empathie und Einfühlungsvermögen gesprochen und Sie haben gerade von diesem Unterstützungsnetzwerk gesprochen, das fand ich ganz spannend und auch, dass es nicht nur heißt, ich habe PsychotherapeutInnen oder einen Arzt, sondern auch wie ist mein soziales Umfeld, also wo kann ich mich mitteilen, wie ist meine Freundesstruktur, habe ich Kontakt zu anderen Betroffenen oder habe ich eine Selbsthilfegruppe. Das ist, glaube ich, wird vielleicht so als Netzwerk unterschätzt. Wie können denn Betroffene aus Ihrer Sicht so diese effektiven Ressourcen identifizieren? Weil da kann ich mir vorstellen, das ist ja auch kein Zeitpunkt, wo ich sage, heute suche ich mir alles raus. Das stelle ich mir auch so in einer Phase, das wird wahrscheinlich auch dauern, bis man sich dort gut aufgehoben fühlt und ja Teil dieses Netzwerks ja auch ist. Weil ich könnte mir vorstellen, dass gerade bei seltener Erkrankung ein Betroffener, der in diesem Netzwerk ist, ja auch für andere Betroffene ein Teil eines Netzwerks sein kann, ne? Wenn es darum geht, ja. Austausch unter Betroffenen. Ja.
Ein gut funktionierendes Netzwerk wäre sicherlich etwas, was ich grundsätzlich jedem wünsche. Es gibt, ich erzähle immer zum Beispiel meinen Studierenden, allgemein sage ich immer, it takes a village to raise a child, ein schönes afrikanisches Sprichwort.
Das stimmt, ja.
Insbesondere, wenn ich ein Kind habe mit besonderen Bedürfnissen oder wenn ich ein Erwachsener mit besonderen Bedürfnissen bin, dann brauche ich ein gutes Netzwerk. Das bedeutet nicht, dass ich furchtbar viele Menschen brauche, aber ich brauche vielleicht ein Netzwerk, dass ich weiß, mit den und den Bedarfen oder Bedürfnissen kann ich zu dem und dem gehen. Hier ist der und der eher für zuständig. Und wir haben hier über verschiedene Möglichkeiten ja auch schon gesprochen. Ne? Also natürlich ist wahrscheinlich, und wir haben als erstes haben wir über die medizinischen Aspekte gesprochen, natürlich ist hier erstmal vielleicht der Facharzt wichtig, der vielleicht irgendwann die Diagnose stellt oder der vielleicht dann irgendwann die Behandlung einleitet, der die Behandlung begleitet, der für alltägliche Fragen zur Verfügung stellt. Erstmal, glaube ich, ist es ganz wichtig, dass es hier einen guten Arzt gibt und dann eine gute Arzt-PatientInnen- oder Arzt-Eltern-Beziehung gibt, eine tragfähige Beziehung gibt, dass man vielleicht auch da fragen kann, oh, und darüber hinaus haben wir die und die Schwierigkeiten, an wen können wir uns wenden, wen können Sie uns da irgendwie weiterleiten. Das ist, glaube ich, wichtig. Für viele PatientInnen und Angehörige, mit denen ich gesprochen habe, bietet aber zum Beispiel auch die Selbsthilfe eine gute Anlaufstelle. Ja. Die Selbsthilfe insofern Patientenorganisation, weil man sich mit anderen austauschen kann, die ähnliche Erfahrungen gemacht haben oder die vielleicht etwas, wenn es nicht die gleiche Erkrankung ist, aber einfach auch vielleicht so einen Leidensweg haben oder auch einfach eine Diagnose bekommen haben, mit der keiner was anfangen kann. Aber ich glaube, hier kann man sich zum Beispiel über Behandlungsmöglichkeiten, wenn es denn dann die gleiche Diagnose ist, austauschen, über bewährte Praktiken austauschen. Ich will nochmal, wie vorhin auch schon gesagt, für so eine ganzheitliche Versorgung eigentlich mich aussprechen. Ich glaube, hier ist es einfach wichtig, dass unterschiedliche Fachleute auch zusammenarbeiten. Je nach Erkrankung brauche ich Zusatztherapeuten. Je nach Erkrankung ist es eben nicht nur sind es nicht nur die physischen Herausforderungen, mit denen ich zu kämpfen habe, sondern vielleicht auch psychische, damit einhergehende Schwierigkeiten, mit denen ich zu kämpfen habe. Und ich glaube, so ein Netzwerk ermöglicht einfach so eine ganzheitliche Versorgung. Und darüber hinaus vielleicht dann eben der empathisch feinfühlige sensible Psychotherapeut oder eben die Selbsthilfegruppen, die so ein bisschen unterstützen oder so ein bisschen Empowerment irgendwie quasi oder emotionalen Beistand, Austausch und so weiter bieten. Also ich glaube, das wäre schon toll, wenn es so etwas gäbe. Das gibt es nicht immer. Und man muss ja auch schauen, was ist überhaupt für jeden das Richtige oder für den Einzelnen das Richtige. Während die einen auf die Selbsthilfe schwören, tun die anderen es nicht. Während die einen sagen, es ist ihr niedergelassener Therapeut, der Richtige ist, ist es für die anderen irgendwie der Facharzt. Also das muss man schauen. Das muss man schauen und ich glaube, hier kann man sich auch wieder austauschen und hier muss man auf die individuellen Bedürfnisse eingehen und muss einfach schauen, was ist eigentlich das Richtige.
Und die Gewichtung wird sich ja wahrscheinlich auch mal verändern. Hat man eine medizinische Frage, ist wahrscheinlich der Facharzt so ein bisschen mehr im Vordergrund natürlich. Und vielleicht bei Veranstaltungen oder etc. dann vielleicht auch die Selbsthilfegruppe. Bleiben wir mal bei der ganzheitlichen Versorgung. Das fand ich nämlich ganz spannend. Wie abhängig ist dann diese Versorgung von der Zusammenarbeit der einzelnen Akteure, gerade so im medizinischen Bereich? Weil die ist ja natürlich klar, dass sie sich nicht pro Patient jeden Abend treffen und sagen, so, wie können wir uns austauschen, wie können wir voneinander profitieren? Oder ist es, also gibt es da Vorgaben, wird es nicht geben, aber ja, wie abhängig ist die Versorgung davon? Oder geht es auch ohne, in Anführungsstrichen?
Ich glaube, es kommt immer wieder auf das, auf den individuellen Fall drauf an. Ich glaube, dass eine koordinierte Zusammenarbeit zwischen FachexpertInnen die Lebensqualität von PatientInnen und Angehörigen mit seltenen Erkrankungen verbessern kann, weil sie eben diese jetzt mehrfach gelobte, umfassende, ganzheitliche Betreuung vielleicht ermöglichen kann oder besser ermöglichen kann. Dafür ist aber zum Beispiel ja auch die Kontinuität in der Versorgung wichtig. So eine koordinierte Zusammenarbeit wäre wichtig. Und wir wissen nicht nur aus Deutschland, dass zum Beispiel die Transitionsphase, das heißt der Übergang von der pädiatrischen Versorgung in die Erwachsenenmedizin, dass das zum Beispiel eine große Herausforderung ist und nicht immer klappt oder häufig nur mit Einbrüchen oder mit Einbrüchen verbunden ist. Das ist, glaube ich, einmal im medizinischen Bereich wichtig. Dann haben wir über die psychosoziale Unterstützung gesprochen, das heißt über die Vernetzung zwischen der medizinischen und der psychosozialen Unterstützung gesprochen. Das ist auch nicht immer gewährleistet. Also machen wir uns nichts vor. Nicht nur PatientInnen mit seltenen Erkrankungen suchen händeringend immer wieder vielleicht manchmal TherapeutInnen. Das tun Menschen, die vielleicht eben keine seltene Erkrankung haben, auch. Also wir haben ja da irgendwie kein gutes Versorgungsangebot, muss man einfach sagen. Ne? Und dann habe ich mich vorhin dafür ausgesprochen, dass nicht nur der Patient, die Patientin im Vordergrund steht, sondern dass häufig auch die Angehörigen bestimmte Bedarfe haben. Wissen die eigentlich, dass ihnen das auch, dass es auch da irgendwie Möglichkeiten gibt, psychosoziale Hilfe zu bekommen? Wo gehe ich denn dann hin? Also wie vorhin auch schon dargestellt, na klar, ist es wahrscheinlich selten so, dass sie zu irgendeinem Psychotherapeuten gehen und sagen, ich habe die und die Erkrankung und derjenige sagt, oh ja, kann ich mir vorstellen, das bedeutet natürlich das und das und das und dann bräuchten sie jetzt bestimmt das und das und das von mir. Das wird auch selten der Fall sein. Das heißt, so eine bedarfsgerechte Versorgung, die zu koordinieren, da die richtigen Fachleute zu finden, das geht, wie schon beschrieben, häufig mit einer Odyssee auch einher. Ich wünsche es, wie gesagt, jedem. Ich würde mir auch immer wieder wünschen, dass man über bestimmte Ressourcen mehr Bescheid weiß. Wie gerade dargestellt, manchmal mit den Angehörigen, aber auch selbst die PatientInnen selbst wissen manchmal gar nicht, was für Möglichkeiten gibt es eigentlich. Und hier muss sicherlich auch aufgeklärt werden, zum Beispiel erstmal dann von den Fachärzten. Die haben aber häufig gar nicht die Zeit, erstens aufs Psychosoziale einzugehen und dann sich auch noch gut zu vernetzen und zu gucken, was brauchen die darüber hinaus. Also da sind große Erwartungen, da muss man irgendwie selbst, auch wenn man krank ist, dann auch noch was weiß ich was, irgendwie Berge verrücken. Das ist unglaublich schwierig. Und manchmal gelingt uns das gut und manchmal gelingt uns das nicht so gut.
Deswegen sind wir Ihnen auch dankbar für diese realistische Einschätzung, weil das, glaube ich, kann dem einen oder anderen auch noch mal helfen zu sagen, okay, es geht nicht nur mir so oder nur ich habe dieses Empfinden, dass es wirklich diese Odyssee ist oder diesen Berg, den ich hier alleine verrücken muss, sondern dass es so ein allgemeines Defizit in unserem Versorgungssystem auch ist oder eine große Herausforderung. Jetzt mal unabhängig von dem Unterstützungsnetzwerk, was wir gerade ausführlich besprochen haben, was beeinflusst denn die Lebensqualität noch, wenn wir beim Betroffenen selbst bleiben? Gibt es da noch Faktoren, die es noch gibt?
Das Besondere an der Lebensqualität ist eben, dass es dieses multidimensionale Konstrukt ist, mit dem physischen, mit dem psychischen, mit dem sozialen, mit dem emotionalen. Und ich glaube, man muss eben, so wie Sie es vorhin auch gefragt haben, man muss eben auch schauen, was sind die ganz individuellen Bedürfnisse und Herausforderungen, mit denen ich zu tun habe, mit welchen Risikofaktoren kämpfe ich, welche Schutzfaktoren habe ich dem entgegenzusetzen. Da kann es intra- und interindividuelle Unterschiede geben. Manchmal komme ich gut damit klar, dass ich angestarrt werde, dass ich vielleicht physisch nicht so in der Lage bin, Dinge zu tun wie andere in meinem Alter. Und dann helfen mir manchmal meine Freunde oder dann helfen vielleicht, hilft manchmal die Familie. Und obwohl ich Freunde und Familie habe, geht es mir an anderen Tagen ganz, ganz schlecht damit. Und dann brauche ich vielleicht noch ein bisschen mehr als Freunde und Familie. Das kommt, glaube ich, immer drauf an. Und an anderen Tagen kann ich sagen, ey, so what? Ich sehe vielleicht anders aus, bin aber genauso. Wie ihr. Ich glaube, auch nicht nur die Reduzierung auf die Erkrankung ist ganz wichtig, sondern auch den Patient und auch die Eltern nicht nur als Eltern oder Patient anzusehen, sondern wirklich zu schauen, ey, was gibt es eigentlich für Risiko- und Schutzfaktoren und wie kann man da vielleicht nochmal zusätzlich unterstützen? Wer braucht überhaupt Unterstützung? Wann brauchen die eigentlich überhaupt Unterstützung? Das ist also ein fortwährender täglich vielleicht andersartig aussehender Prozess. Und das Wichtige ist, glaube ich, dass wir einfach wissen, an wen wir uns wenden können. Und dass da vielleicht eben dann mit solchen tollen Tagen oder einer gewissen Sensibilisierung einfach auch für diese psychosozialen Bedarfe über das Physische hinaus, dass da einfach noch viel passiert, damit die ganzheitliche Betreuung eben letztendlich auch zu einer hoffentlich stabilen oder vielleicht gar verbesserten Lebensqualität vielleicht irgendwann wieder führen kann.
Das heißt, wenn ich Sie jetzt direkt als Expertin fragen würde, alle Betroffenen von chronischen oder seltenen Erkrankungen haben eine schlechtere Lebensqualität, das würden Sie challengen, oder?
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ich kann das nur unterstreichen. Wir haben verschiedene Studien durchgeführt mit verschiedenen PatientInnengruppen mit unterschiedlichen seltenen Erkrankungen. Und ich habe schon Studien durchgeführt und habe dann geschaut, wie geht es PatientInnen mit seltenen Erkrankungen im Vergleich zur Norm, das heißt im Vergleich zu gesunden Probanden gleichen Alters zum Beispiel. Und das, was wir dann manchmal festgestellt haben, ist, dass es denen vergleichbar, manchmal sogar besser ging. Also auf jeden Fall kann man das challengen. Ich glaube, man kann das auch, man muss ja auch immer wieder schauen. Wenn man jetzt zum Beispiel mit PatientInnen mit einer seltenen Erkrankung spricht, dann spricht man ja mit ihm, ihr vielleicht in einem bestimmten Kontext, weil er sie überhaupt kommt, weil er sie eine bestimmte Erkrankung hat. Und dann ist manchmal so ein bisschen unser Fehler, dass wir nur noch diese Erkrankung im Blick haben. Wenn man dann aber sagt, Mensch, wie ging es dir letzte Woche? Hast du dich mit Freunden getroffen? Hast du eigentlich Freunde? Konntest du die Aktivitäten machen, die du machen wolltest? Hast du den sozialen Beistand? Hast du irgendwie die Mittel, irgendwie, die du brauchst, um glücklich zu sein und so weiter? Und die haben natürlich vielleicht auch ein gewisses oder ein ganz Menschen, die eine Erkrankung haben, haben vielleicht manchmal auch ein ganz anderes Bewusstsein für ihren Körper, haben ein ganz anderes Bewusstsein zu schauen, wie geht es mir eigentlich heute, was brauche ich eigentlich für mich? Und manchmal werden sie durch eine Erkrankung oder durch eine Diagnose auch in die Lage versetzt, ein anderes Bewusstsein zu haben, anders auf ihre eigenen Bedürfnisse einzugehen. Und manchmal gelingt ihnen das einfach auch sehr gut, während andere, die vielleicht überhaupt keinerlei physische Probleme haben, wie vorhin schon dargestellt, aber eigentlich nur das Negative im Leben sehen können und irgendwie das Gefühl haben, oh, läuft alles nicht gut, ich weiß auch nicht warum, das Leben ist gegen mich und so weiter. Also manchmal kann man eine andere Haltung entwickeln. Manchmal kann man irgendwie auch schauen, was ist eigentlich das Wesentliche für mich. Manchmal bedeutet es die Möglichkeit, irgendwie nochmal umzudenken, andere Prioritäten zu setzen. Aber es lässt sich so pauschal schlecht sagen. Das, was ich sagen will, ist immer, es kommt, glaube ich, ganz individuell drauf an, was hat die Patientin für Bedürfnisse, welche Ressourcen stehen zur Verfügung, was haben die Angehörige für Bedürfnisse und wie schaffen sie es vielleicht oder eben auch den Patient, die Patientin zu unterstützen, welches Netzwerk, worüber wir gesprochen haben, gibt es. Und dann, um auf die Frage zurückzukommen, ja, würde ich das absolut challengen, aufgrund der Erfahrung, die ich habe. Nein, Menschen mit chronischen Erkrankungen, mit seltenen chronischen Erkrankungen haben nicht per se eine schlechtere Lebensqualität als Gesunde.
Ja, das finde ich super, dass wir das nochmal unterstreichen, weil das ist vielleicht auch nochmal ein Vorurteil, was vielleicht irgendwie vorherrscht. Von daher ist es extrem wichtig, dass wir es nicht nur heute am 29.02. sagen, ich sage es nochmal direkt, am Tag der seltenen Erkrankung, sondern auch generell. Frau Küttmann, das war sehr interessant. Also erstmal vielen Dank für das sehr aufschlussreiche, interessante Interview. Also nicht nur ich, hoffentlich habe ganz viel gelernt. Und ich würde auch nochmal an unsere Zuhörenden sagen, wir werden natürlich auch, wenn es für Sie in Ordnung ist, ja, Ihre Kontaktdaten in die Shownotes packen.
Na klar, gern.
Wunderbar. Ja, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ich hoffe, das war für Sie genauso interessant wie für uns und das hat Ihnen gefallen.
Ja, herzlichen Dank. Es war toll, hier zu sein.
Sehr, sehr, sehr gerne. Und seid auch nächstes Mal wieder mit dabei, wenn es darum geht, einen neuen Interviewgast, eine neue Interviewgästin hier im Lohncast zu begrüßen. Denn ihr wisst ja, das Auge hört mit. Auf Wiedersehen.